Klima in Bewegung, Klima in Bayern, das wöchentliche Klimamagazin von Klimabewegten für besseres Klima. Jeden Mittwoch kurz nach 18 Uhr im aktuellen LoRa-Magazin, hier bei LoRa München. Klima in Bewegung. Hallo zurück hier bei Klima in Bewegung. Wir sind wieder da und wir, das sind heute ich, Herr Fabian und
David.
Hallo David, heute das erste Mal dabei. Mit im Team war heute auch die Annalena, die ist wieder zurück und hat uns Extremwetter gebracht und war in einem Interview dabei, das wir nachher hören werden. Denn heute ist unser Schwerpunkt die letzte Generation. Die ist wieder etwas mehr in die Öffentlichkeit gerückt.
Genau, das kann man so sagen. Vor allem durch den Gerichtsprozess gestern in München, wo drei Aktivisti verurteilt wurden. Wir haben heute mit Jakob gesprochen.
Und danach haben wir noch mit dem Wolli gesprochen. Der ist auch wieder da, nicht mehr in Sicherheitsgewahrsam und auch nicht mehr in Lützerath und konnte uns nochmal so ein bisschen Einblick geben, was denn in Bayern bzw. auch in München abgehen wird. Aber wir starten wie immer rein mit dem Extremwetter. Das hat uns heute die Annalena vorbereitet. Ja, und beim Extremwetter, da blicken wir jetzt ein bisschen länger zurück. Wir haben uns ja längere Zeit nicht mehr gehört. Deswegen müssen wir nochmal auf die andere Seite der Welt schauen, nämlich nach Neuseeland. Dort gab es starke Regenfälle, vor allem in Auckland. Da sind an einem Freitag neue Rekorde aufgestellt worden. Das war der nasseste Tag in Neuseeland seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Und mit den 24 Zentimetern, die dort runtergefallen sind, hat das der gesamten Regenmenge, die normalerweise in Neuseeland in einem Sommerfeld entsprochen. Und es gab natürlich Überflutungen, Terminals am Flughafen und Straßen waren beeinträchtigt. Und vergangenen Samstag war schon von 4 Toten und mindestens einer vermissten Person berichtet worden. Aber nicht nur in Neuseeland geht's ab, sondern auch auf Mallorca.
Genau. Während wir zwar in München mit Sturmböen von bis zu 60 km/h kämpfen, schneit es auf Mallorca tatsächlich. Eine große Seltenheit und das Verkehrschaos, muss man aber dazu sagen, wird nicht durch den Schnee verursacht, sondern durch die große Aufregung. Alle Leute wollen raus zum Schnee.
Genau. Diese Nachrichten erreichen uns jetzt gar nicht so sehr, bis auf das, dass es vielleicht nicht das Extremwetter ist, es zeigt nur an, wie sich das Wetter verändert. Schnee auf Mallorca ist auch eine Nachricht. Wo es dagegen eigentlich keine Nachricht sein sollte, ist Schneefall in Japan und extreme Kälte. Die ist allerdings so krass geworden, dass es wieder 4 Tote in Japan gab infolge dieses Wetterereignisses. In Südkorea hatten wir auch extreme Kälte mit minus 15 Grad und es gibt wieder mal einen neuen Kälterekord. Und zwar wurde der in der nördlichsten Stadt Chinas aufgezeichnet. Mit minus 53 Grad war es dort so kalt wie noch nie. Der Rekord davor war von 1969 und es waren 52,3 Grad minus. Nach diesem Extremwetterblock blicken wir wieder zurück nach München. David, du warst gestern bei Gericht und wolltest eigentlich von dem Prozess gegen die letzte Generation bzw. AktivistInnen der letzten Generation berichten. Jetzt, heute gibt es ein Interview. Wie ist das zustande gekommen?
Ja, richtig. Ich wollte gestern eigentlich zur Verhandlung. Die letzte Generation hat damit gerechnet, dass die Verhandlung bis ungefähr 13 oder 14 Uhr gehen wird. Ich habe bis 16 Uhr gewartet. Dann musste ich leider weiter zu nächsten Terminen. Sie müssen kurz danach fertig gewesen sein mit der Verhandlung. Ich habe sie also leider gerade verpasst. Und ich wurde nicht in den Saal reingelassen, weil es wohl schon zu voll war. Die Leute von der letzten Generation waren aber sehr froh, dass wir heute noch eine Möglichkeit hatten zu einem Interview. Jakob war allerdings schon auf dem Weg zurück nach Leipzig, wo er wohnt. Deshalb war es ein Telefoninterview.
Und da hören wir jetzt mal rein.
Die letzte Generation hat sich so gegründet nach dem Hungerstreik damals vor der Bundestagswahl, wo ein paar Menschen im Regierungsviertel, ein paar junge Menschen ja in den Hungerstreik getreten sind und dadurch ein öffentliches Gespräch mit Olaf Scholz über den Klimanotstand erwirkt haben. Und ein paar von denen sind danach durchs Land gezogen, haben Vorträge gehalten, haben ja ihre Idee vorgestellt von dem, was jetzt gerade notwendig ist, was wir im Angesicht der Klimakatastrophe als Zivilgesellschaft tun können. Und dann habe ich mich im Oktober dem angeschlossen und ja viel im Hintergrund erst mitgemacht, bis dann im Januar 22 die ersten 24 Menschen quasi auf die Straße gegangen sind.
Magst du gleich noch mehr erzählen von deinen bisherigen Aktionen oder vielleicht von deinen Highlights?
Ja, kann ich machen. Ich weiß nicht, ob ich von Highlights sprechen würde, aber ich kann auf jeden Fall das sagen, was so besonders hängen geblieben ist. Also genau, ich bin, wie gesagt, schon ja mehr oder weniger von Anfang an dabei, aber konnte mir am Anfang überhaupt nicht vorstellen, an so einer Straßenblockade teilzunehmen, weil es mir wirklich viel zu sehr Angst gemacht hat. Angst vor allem wegen diesem Hass und der Gewalt, die uns potenziell da eben entgegenschlagen kann und der jetzt tatsächlich immer wieder auch entgegengeschlagen ist. Deswegen habe ich am Anfang nur so im Hintergrund in Unterstützungsstrukturen mitgearbeitet, war dann bei ein paar Straßenblockaden selbst vor Ort und habe sowas gemacht wie Fotos und Videos und ja, habe dadurch gesehen, dass es oft irgendwie schon hart ist, aber meist auch irgendwie gut geht so und bisher niemand von uns irgendwie schwer verletzt wurde oder so. Und dann bin ich dadurch irgendwann langsam dazu gekommen, mir das selbst auch zuzutrauen und bin dann im April das erste Mal selbst mit auf die Straße gegangen. Damals in Frankfurt und ja, seitdem habe ich eigentlich an sehr, sehr vielen unterschiedlichen Protesten teilgenommen, habe immer wieder Straßen blockiert, habe aber auch Ölpipelines zugedreht, habe mich an die Sixtinische Madonna von Raphael in Dresden geklebt, große Veranstaltungen wie das Bundesligaspiel Frankfurt gegen Wolfsburg gestört. Ja, das ist, glaube ich, auch der Protest, der mir so am meisten in Erinnerung geblieben ist, weil ich da schon viele Leute auch gegen mich aufgebracht habe und ja, da einfach so mir sehr, sehr viel Hass auch wirklich direkt und körperlich entgegengeschlagen ist. Ja, das war schon sehr eindrücklich. Genau, ich war dann auch im November in Bayern in Präventivhaft für 23 Tage. Meine Wohnung wurde zweimal von der Polizei durchsucht. Also da habe ich jetzt auch schon einige rechtliche Konsequenzen erlebt, die nicht ganz angenehm sind. Ja, und jetzt gestern stand ich halt dann zum ersten Mal tatsächlich in München auch vor Gericht und ja, hatte einen Strafprozess wegen der Straßenblockade. Also ja, viel erlebt, viel, was ich auch mir vor einem guten Jahr quasi noch gar nicht hätte vorstellen können, dass ich das mal mache. Aber jetzt ja bin ich da drin und bin auch sehr überzeugt davon, dass das, was wir machen, gerade so der richtige Versuch ist im Angesicht der Klimakatastrophe.
Du hast es gerade schon angesprochen, du und zwei weitere Klimaaktivisti standen gestern im Amtsgericht in München vor Gericht. Wegen welcher Tat standet ihr denn vor Gericht und was wurde euch vorgeworfen?
Wir hatten am 3. November zweimal in München die Straßen am Stachus blockiert. Wir hatten das gemacht, weil ein, zwei Wochen vorher WissenschaftlerInnen in München protestiert hatten, weil sie eben 50 Jahre lang gewarnt haben, ignoriert wurden und deswegen sich auch für zivilen Widerstand entschieden haben und die wurden eingesperrt. Und da haben wir halt als UnterstützerInnen der letzten Generation gesagt, das können wir nicht hinnehmen, wenn Wissenschaftler für ihren Protest eingesperrt werden. Wir folgen denen nach mit dem Wissen, dass wir dafür auch im Gefängnis landen können und wurden dann eben anschließend für eigentlich 30 Tage in Präventivhaft genommen, nach 23 Tagen wurden wir dann aber entlassen. Und für die beiden Blockaden standen wir gestern dann vor Gericht. Also da war dann der Vorwurf der Nötigung im Raum. Und ja, genau, darum ging es gestern.
Wie kann es denn eigentlich sein, dass ihr 23 Tage in Haft wart, bevor ihr einen Prozess hattet?
Ja, das ist macht das Bayerische Polizeiaufgabengesetz möglich. Wir waren in Präventivhaft, also die Haft war rechtlich gesehen keine Bestrafung, sondern sollte präventiv, also uns abhalten von weiteren Taten. Wir hatten nämlich angekündigt, dass solange sich die Politik nicht bewegt, solange sie nicht anfängt, unser Leben zu schützen, nicht, solange sie nicht im Namen der 99% handelt, sondern ja für den Profit einzelner weniger handelt, werden wir unseren Protest fortführen. Und in Bayern gibt es dann die Möglichkeit, eben mehr bis zu 30 Tage in Präventivhaft genommen zu werden. Die Möglichkeit war uns eben vorher auch bewusst. Also wir hatten uns darauf eingestellt, dass das passieren könnte. Und ja, es ist dann tatsächlich eben auch dazu gekommen. Wir haben halt gesagt, wir machen es trotzdem, weil wir es einfach im Angesicht der Katastrophe, auf die wir alle zusteuern, über 3 Milliarden Menschen sind jetzt gerade akut in ihren Lebensgrundlagen gefährdet. Und die Politik ergreift nicht mal die einfachsten Maßnahmen, Da müssen wir jetzt halt als Zivilgesellschaft dagegenhalten und da sehen wir zivilen Widerstand als das effektivste Mittel und deswegen haben wir uns von der Gefahr nicht abschrecken lassen, aber ja, wurden dann dafür tatsächlich eben für so lange Zeit eingesperrt.
Wie hast denn du beziehungsweise wie habt ihr den gestrigen Verhandlungstag wahrgenommen?
Für mich persönlich, ja, war es schon sehr interessant. Also ich habe mich darauf beschränkt, mich am Anfang einmal ausführlich zum Vorwurf einzulassen und als Angeklagte steht uns das letzte Wort zu. Da haben wir uns alle drei auch nochmal zu Wort gemeldet. Im Prozess selbst, ja, haben wir am Anfang eben was gesagt, warum wir das gemacht haben, haben uns zu der Tat bekannt, haben dann Fragen der Richterin beantwortet. Da hatte ich auch das Gefühl, dass sie ja unter anderem halt auch einige persönliche Fragen gestellt hat, wie wir die Zeit in Haft beispielsweise erlebt haben und dass sie schon auch so unsere persönlichen Motive dahinter ein Stück weit verstehen wollte. Dann wurden Polizeizeugen vernommen. Es war meiner Meinung nach relativ unspektakulär. Und dann habe ich am Ende in meinem letzten Wort und meine beiden Mitstreiterinnen haben das ziemlich genauso gemacht, die Richterin dazu aufgefordert, sich klar zu positionieren. Also ich habe gesagt, wenn sie zu dem Schluss kommen, dass das, was wir getan haben, strafrechtlich relevant ist und wir dafür bestraft werden müssen, dann erfüllen wir auch alle Tatbestände oder ja alle Kriterien, dass wir auch besonders hart bestraft werden, weil ich bin nicht einsichtig. Ich habe gesagt, dass ich das immer wieder tun werde, habe es in der Zwischenzeit auch wieder getan, werde andere dazu motivieren, es uns gleich zu tun. Und deswegen habe ich dann gefordert, dann müsste ich auch mindestens mit 3 Monaten Freiheitsstrafe ohne Bewährung bestraft werden. Oder aber, das ist eben angesichts des Notstands, in dem wir alle sind, legitim. Und dann wäre ich frei zu sprechen. Und die Richterin hat sich leider nicht getraut, Klarstellung zu beziehen, hat uns eine Geldstrafe im unteren Bereich gegeben und hat uns sowas gesagt, wir sollten doch Petitionen unterschreiben und demonstrieren gehen. Hat sich teilweise selbst in ihrer Begründung auch widersprochen. Also ja, hat einfach nicht klar Stellung bezogen. Das war halt sehr schade für mich und deswegen werden wir auch da jetzt in Berufung gehen.
Ihr wurdet verurteilt?
Genau.
Das heißt, der nächste Schritt wäre Berufung?
Ja, wir gehen in Berufung. Davon gehe ich zumindest aus. Wir besprechen das noch mit unseren AnwältInnen. Aber genau, mir geht's in erster Linie gar nicht unbedingt darum, ja, die Strafe reduziert zu bekommen, sondern dass sich das Gericht, weil die einfach auch so eine wichtige Stellung haben in unserer Gesellschaft, klar positionieren. Und das hat das Gericht eben gestern nicht getan und dann, ja, geben wir quasi einem Landgericht, also der nächsten Instanz, dadurch dann die Möglichkeit, sich zu positionieren, weil ich bin natürlich auch der Meinung, dass das, was wir getan haben, legitim war, sonst würde ich es ja auch nicht immer wieder tun. Was wir eigentlich machen ist, ja, wir brechen da ein Recht, meinetwegen, aber weil wir mit diesem Regelbruch auf einen viel größeren Regelbruch, nämlich den Verfassungsbruch unserer Regierung hinweisen wollen. Sie hat ein verfassungswidriges Klimaschutzgesetz verabschiedet, was künftige Generationen nicht schützt. Das hatte das Bundesverfassungsgericht bescheinigt. Und das gefährdet einfach Milliarden Menschenleben und ja, das können wir nicht so hinnehmen.
Es sind mit euren Aktionen ja sehr viele persönliche Opfer verbunden, die auch wahrscheinlich keinen geringen Schaden hinterlassen, wie zum Beispiel auch die Verurteilung gestern zeigt. Mhm. Bist du immer noch der Überzeugung, dass der persönliche Schaden euren Zielen gerecht ist?
Also ich finde es natürlich nicht gerechtfertigt, diese Konsequenzen tragen zu müssen, aber gleichzeitig, als ich ja mit diesen Protesten angefangen habe, war mir das bewusst, dass das passieren kann. Und es ist schon so, dass ich einige persönliche Opfer bringe. Im Gefängnis zu sein war nicht schön. Für mich am belastendsten waren aber eigentlich die Hausdurchsuchungen, weil da so in den persönlichsten Bereich eingegriffen wird und ich ja mich das jetzt einfach oft innerlich noch sehr begleitet. Immer wenn es an der Tür klingelt, ist die Frage, ah, ist es vielleicht wieder die Polizei? Deswegen bringe ich schon ein Stück weit persönliche Opfer, weil ich finde, also mir ist auch immer wichtig zu sagen, dass ich mich gleichzeitig selbst nicht als Opfer sehe. So, ich entscheide mich bewusst dafür, das trotz dieser möglichen Konsequenzen zu machen. Die wahren Opfer sind die, die heute schon sterben, die heute schon nicht mehr genug zu essen haben aufgrund der Klimakatastrophe, die aber am wenigsten dazu beigetragen haben, keine Stimme in der Öffentlichkeit haben und nichts wirklich dagegen machen können. Das sind die wahren Opfer. Im Gefängnis habe ich auch immer noch genug zu essen, Dach über dem Kopf und so weiter. Und deswegen ist es für mich, diese Konsequenzen auf mich zu nehmen, okay, weil die wirklich harten Konsequenzen kommen, wenn wir jetzt nichts tun. Und dann könnten uns Hungerskatastrophen auch hier in Deutschland betreffen. Und ja, das ist in der Abwägung für mich einfach viel, viel schlimmer.
Würdest du sagen, die Rechtsprechung wird mit der Zeit gerade härter?
In Bayern, dass wir da 30 Tage in Präventivhaft genommen werden sollten, ja, da wurde schon so die volle Härte dieses Polizeiaufgabengesetzes quasi ausgeschöpft. Und ja, doch, ich denke, wenn ich jetzt darüber nachdenke, klar, die Gangart gegen uns wird schärfer. Ne? Es steht jetzt der Vorwurf einer kriminellen Vereinigung gegen uns im Raum, wo wir uns doch eigentlich einfach nur für ein gutes Leben und Überleben aller Menschen einsetzen. Unsere Wohnungen werden durchsucht, Menschen werden in Präventivhaft genommen. Es werden Kampagnen gefahren, uns öffentlich zu denunzieren. Ich glaube, die Wahl zum Unwort des Jahres, Klimaterroristen, hat es gezeigt, hat aber auch gezeigt, dass es eben nicht funktioniert. Also es wird versucht, mit allen Mitteln uns zu bekämpfen. Trotzdem können wir beobachten, dass wir gerade immer mehr werden. Wir haben jetzt ab nächsten Montag vor, den Protest aufs ganze Land auszuweiten und werden uns auf jeden Fall, solange wir die Möglichkeit dazu haben, nicht davon abzuhalten, den Protest fortzuführen.
Ja, und nach so vielen Informationen über die juristischen Folgen von Aktionen und zivilen Widerstand, hören wir jetzt mal, was es sonst so gibt in München, was ihr tun könnt und Umgebung. Und zwar hat der Uli für uns die Veranstaltungstipps für kommende Woche zusammengefasst.
Steigende Strom- und Heizkosten beunruhigen viele von uns. Der Energieberater Norbert Endres erläutert euch, wie ihr Energie mit wenig Aufwand sparen könnt, ohne auf behagliche Wärme und den gewohnten Komfort zu verzichten. Wann? Kommenden Montag, 6. Februar zwischen 18 und 19 Uhr. Die kostenfreie Online-Veranstaltung findet am Bauzentrum statt. Eine Anmeldung ist erforderlich. Geht dazu auf münchen.de, dann weiter mit dem Suchbegriff Bauzentrum und dort zum Veranstaltungskalender. Zum Extremwetter. Letztes Jahr haben wir viel berichtet. Das Dürrejahr 2022 ist auch Thema der Münchner Ringvorlesung am kommenden Dienstag, 7. Februar zwischen 17 und 18.30 Uhr. Der Referent Dr. Wolfgang Kurz vom Deutschen Wetterdienst gibt euch Einblick in die historische Einordnung und die zukünftige Entwicklung. Die Anmeldung dazu findet ihr auf der Webseite des Landesbund für Vogel- und Naturschutz lbv.de. Dann weiter zu den Terminen mit dem Veranstaltungsort München. Die Initiative München Solar 2030 informiert weiter regelmäßig über Photovoltaik und Balkonkraftwerke. So auch kommenden Dienstag, 7. Februar ab 19.30 Uhr. Die Anmeldung zu der kostenlosen Veranstaltung findet ihr auf münchen.solar2030.de. Dann weiter zur Rubrik Kalender.
Wir hatten Wolli schon häufiger bei uns in der Sendung. Er hat uns einiges erzählen können über die Aktionen der letzten Generation und Scientist Rebellion. Um den Jahreswechsel herum ging es wieder raus aus Sicherheitsgewahrsam in Stadlerheim, dann direkt nach Lützerath. Wir haben damals auch mit ihm gesprochen. Jetzt ist er wieder da bei uns im Studio und zusammen mit David und Annalena wollen wir jetzt mal wissen, wie es denn ins neue Jahr rein startet mit der letzten Generation und fragen mal, Wolli, ist denn schon wieder was geplant? Gibt es denn neue Leute in der letzten Generation, sozusagen eine neue Generation?
Ja, letzte Generation, da muss man jetzt den Begriff natürlich wieder klarziehen. Wir sind die letzte Generation, die wirklich den unaufhaltsamen Klimawandel noch so weit abschwächen kann, dass es für die Menschheit erträglich wird. Wir sind die erste Generation, die es wirklich merken. Silvester, 21,5 Grad, hätte eigentlich schon allein das ein deutliches Warnsignal sein sollen. Was wird passieren? Wir werden jetzt wieder mal lokale Aktionen fahren, also wieder eher dezentralere Geschichten machen. Das heißt, auch in München mit Sicherheit wird was kommen, hoffentlich dann zeitgleich in ein, zwei, drei, am besten noch mehr bayerischen Städten gleichzeitig. Ja, ich hoffe, es wird sich ordentlich was rühren.
Eure Forderungen sind ja eigentlich recht pragmatisch, zum Beispiel Tempolimit 100 oder das 9-Euro-Ticket. Hat sich bezüglich eurer Forderungen etwas getan?
Prinzipiell sind wir bei den Forderungen mehr oder weniger gleich geblieben. Wir machen unsere Forderungen absichtlich einfach, denn wir wollen unbedingt auch mal zeigen, dass vernünftige Klimapolitik doch umsetzbar sein muss und es gar nicht schwer ist. Und wir würden unsere Störungen auch wirklich beenden, wenn mal vernünftige Zeichen von der Regierung kommen.
Du sagtest jetzt gerade schon Störungen, also es ist ja sehr zum Teil umstritten, wie ihr eure Forderungen erreichen wollt. Wie ist es denn innerhalb der letzten Generation? Diskutiert ihr, ob man die Herangehensweise an die Proteste ändert in Reaktion auf, wie es kritisiert wird, oder bleibt ihr bei euren Methoden?
Unterschiedlich. Jetzt Leute, die neuer dazukommen, sind eher mal bereit, was wieder ändern zu wollen. Es ist aber wirklich einfach das weiter wie bisher. Dass in wenigen Jahren die 1,5 Grad global überschreiten wird. Ich zitiere dann wirklich sehr gern World Meteorological Organization. 10%, dass wir innerhalb der nächsten 5 Jahre die 1,5 Grad weltweit überschreiten. 48% Wahrscheinlichkeit, dass es nur einmal im Jahr überschritten wird und der 5-Jahres-Mittelwert noch nicht drüber ist. Also Klima ist 5-Jahres-Mittel von Wetter. Noch vor das Jahr 2030 kommt, werden wir höchstwahrscheinlich die 1,5 Grad gerissen haben. Ein Ziel, das wir bis 2100 hätten halten wollen. Das ist dieses weiter wie bisher, das ist diese Normalität. Und diese Normalität wollen wir stören. Wir wollen eine Unterbrechung schaffen, wo die Menschen überlegen, ist es sinnvoll, wirklich Vollgas in die Katastrophe zu fahren? Also ich schaue zum Fenster raus, sehe ein Auto neben dem anderen und ich weiß, wir sind mittlerweile auf 0,42 Promille CO2 in der Luft. Und der Weltklimarat sagte, unter dem entsprechenden Szenario, wenn wir 2019 angefangen hätten, ja, müssten wir auf 0,35 Promille bis zum Jahr 2150 herunterkommen. Also von 0,42 Promille herunterkommen auf 0,35 Promille. Wie viel dürfen wir noch ausblasen?
Okay, also Erfolge messen ist bei einem Bündnis, das zum Ziel hat, Denken in Bewegung zu bringen und natürlich auch Politik in Bewegung zu bringen, nicht immer ganz einfach. Aber man könnte doch von Erfolgen der letzten Generation sprechen, oder?
Ja, messen Erfolge am CO2-Gehalt ließe sich tatsächlich messen. Und da muss man sagen, die letzte Generation hat es auch nicht geschafft, wirklich hier was zu ändern. Weder in der tatsächlichen Konzentration noch im Ausstoß von der Bundesrepublik beispielsweise, aber wenigstens so minimale Erfolge wie, es kommt dann doch klammheimlich, dass Containern legal ist. Es gab ja da Gerichtsurteile, die die Leute wegen Containern ins Gefängnis geschickt hat. Also minimal haben wir was geschafft. Ich denke auch irgendein Bundesland hat sogar Essen retten, Lebensretten Gesetz auf den Weg gebracht. Bitte nicht festnageln, welches, aber ja, minimal so Erfolge haben wir tatsächlich. Aber das reicht alles nicht. Wenn wir als Menschheit eine Zukunft haben wollen, dann müssen wir wirklich massiv uns ändern. Wir sind gerade auf dem Pfad, den man nennen könnte, I told you so. Und solange wir so weitermachen wie bisher, braucht man ja großartig irgendwas vorherbestimmen zu können, aber das rechnen nicht schwer. Weiter wie bisher ist I told you so. Also am Schluss dann mag ich nicht sagen, ja, ich habe es euch immer schon gesagt. Also ich möchte es hoffentlich nie aussprechen, weil da beiße ich mir dann lieber die Zunge ab.
Wenn Erfolge sich nicht messen lassen, was auf jeden Fall gemessen wird von Springerpresse und politischen Gegnern, ist die Misserfolge bzw. die Vorwürfe. Da hieß es dann mehr Schadstoffausstoß durch Staus, die durch die letzte Generation verursacht werden. Das Neueste ist persönliche Vorwürfe an zwei Aktivistinnen für eine Flugreise. So geht's dahin. Wie wirkt das auf euch? Ständig werdet ihr angegriffen, ständig wird das, was ihr eigentlich rüberbringen wollt, in der Luft zerrissen.
Ich glaube, ich lese jetzt mal vor, was ein Mitbewohner von mir geschrieben hat. Ich hoffe, wir schaffen es gemeinsam, solche Individualkritik abzublocken. Ich heize auch mein Zimmer. Ich habe in meinem Leben auch schon Flugreisen gemacht, habe die meiste Zeit meines Lebens auch tierische Produkte gegessen und über MitschülerInnen Witze gemacht, die in die Salatbar gingen, statt mit mir zur Mittagstheke zum Metzger. Trotzdem ist es wichtig, für Veränderungen einzustehen. Und es werden immer die verurteilt, die sich für etwas einsetzen und dann doch Fehler machen. Oder Entscheidungen treffen, die dem eigentlichen Ziel vielleicht entgegenstehen. Ich will mich schützend vor die beiden stellen, weil ich als Freund von den Zweien auch weiß, dass sie diese Reise sehr beschäftigt hat. Ob man jetzt, wo wir nur noch 2 Jahre Zeit haben, um für Veränderungen zu kämpfen, sich einen Urlaub genehmen kann und so weiter, Janik ist das nicht leicht gefallen, aber die beiden haben ihre Entscheidung getroffen.
Das war also die angesprochenen zwei Aktivistinnen der letzten Generation, die sich auf eine Flugreise aufgemacht haben. Es wird immer wieder gern gefordert, dass diejenigen, die Veränderungen fordern, selber im besten Falle überhaupt nichts falsch machen. Die Frage ist natürlich da, ob man als Eremit in der Höhle gesellschaftlichen Wandel auslösen kann. Trotzdem stellt sich natürlich die Frage, wie wirkt das auf diejenigen, die ihr auch ansprechen wollt, euch anzuschließen und somit den Druck auf die Regierung zu erhöhen?
Ja, Individualkritik. Wir reden hier viel dann von dem individuellen Fußabdruck. Wie müssen wir wirklich rangehen? Der CO2-Fußabdruck ist eine Erfindung von BP und hat auch genau den Effekt, dass man jetzt nicht über die wirklichen Verursacher redet, sondern über Menschen, die halt hier auch mal was falsch gemacht haben. Und klar, ich fliege nicht mehr. Ja? Ich bin mit dem Fahrrad hier, ich habe kein Auto mehr und so weiter, alles gut und schön. Aber wenn wir wirklich als Menschheit was ändern wollen, dann müssen wir uns als Individuen ändern, ganz klar. Aber wir müssen CO2 aus der Luft holen. Und das ist eine Geschichte, die kann wirklich nur die Gesellschaft als solches. Da braucht es gesellschaftliche Veränderung und ja, keinen individuellen Ablasshandel. Null CO2-Emissionen reicht nicht.
Und wie ist es mit dem Zulauf? Oder verliert ihr aktuell eher Mitglieder?
Also aktuell, was ich mitbekomme, gewinnen wir an Zulauf. Gerade die Trainings in München massiv mehr. Ich bin gegenwärtig jede Woche einmal geplant für ein Training. Also ich habe den Eindruck, wir werden mehr.
Gibt es neben dem, dass es mehr Leute gibt, die gewillt sind, zivilen Widerstand zu leisten, um der Klimakrise Einhalt zu gebieten, andere Dinge, die Mut machen könnten?
Andere Dinge, die Mut machen könnten. Puh, also ich muss sagen, ich bin wirklich eher ein Desperado. Also wir wissen seit langem um die Klimakatastrophe als Menschheit. Sir David King, der 2021, also Sir David King, der ehemalige Chefberater, wissenschaftliche Chefberater der britischen Regierung, sagte 2021, wir müssen bis 2030 auf netto null runterkommen. Natürlich mit der Zielsetzung, ab 2030 CO2 aus der Luft zu holen. Und seiner Meinung nach haben wir für die Kehrtwende, nämlich jetzt aktuell, wir stoßen CO2 immer mehr CO2 aus jedes Jahr, zu wir stoßen weniger und weniger aus, um null auszustoßen und dann schließlich hier die Änderung zu vollziehen. Da sagte er 2021, es sind noch 3 bis 4 Jahre. Tja, es sind jetzt noch 1 bis 2 Jahre. Macht mir das gerade Mut? Nein, das Einzige, was mir Mut macht, ist wirklich, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass wir den sozialen Kipppunkt vielleicht doch noch rechtzeitig schaffen könnten, dass wir eben doch den notwendigen Zulauf finden, dass wir die Themen immer mehr und immer mehr in der Öffentlichkeit platzieren. Und das ist etwas, was mir doch minimal Mut macht, aber ja, minimal.
Ja, soweit also Wolli. Und heute haben wir also sehr viel über die letzte Generation gesprochen und da stellt sich immer die Frage, wie kritisch müssen wir eigentlich rangehen? David, wie ging es dir im Gespräch mit Jakob?
Also ich glaube, ich darf offen sagen, dass ich mit Klimaaktivismus insgesamt sympathisiere. Das stellt einem natürlich journalistisch immer etwas die Beine, wenn man besonders kritische Fragen stellen will. Aber ich habe dennoch versucht, möglichst neutral auf Jakob zuzugehen, denn immerhin ist er ein verurteilter Straftäter.
Genau, also wir sprechen ja mit Straftätern. Gleichzeitig würden diese Straftäter entgegenhalten, wenn wir mit PolitikerInnen sprechen, die die Klimakrise nicht ernst nehmen, müssten wir eigentlich auch über Verfassungsbruch sprechen. Das Richtig. Ist immer so ein Argument, dass man nicht vergessen darf, dass dieses Verfassungsgerichtsurteil eigentlich gesagt hat, alles was jetzt weiterläuft, was nicht die Zukunft der nächsten Generationen im Blick hat, ist eigentlich ein Bruch der Verfassung. Und das bringt mich auch dazu, nochmal kurz zu sagen, ja, es mag vielleicht hin und wieder aktivistisch klingen, wie wir hier bei Klima in Bewegung über verschiedene Bewegungen sprechen oder mit ihnen sprechen. Allerdings gibt's im Journalismus zwar die Regel, wir sollen uns nicht mit einer Sache gemein machen, auch nicht mit einer guten. Gleichzeitig gilt aber auch, dass wir als JournalistInnen die Aufgabe haben, zumindest einige Werte zu vertreten. Und diese Werte liegen uns nahe in den meisten Fällen. Es sind die Menschenrechte, das Recht auf freie Meinungsäußerung, von dem wir hier profitieren, und es zählt halt auch dazu, dass wir uns dafür einsetzen, dass die zukünftigen Generationen und die lebenswerte Umwelt erhalten bleiben. Wie ihr dazu steht, könnt ihr uns gerne schreiben an kritik@lora924. Und für uns bleibt die Frage, wie können wir so berichten, dass jeder und jedem klar wird, dass Klimaschutz und ein gutes Leben zusammenpassen und dass es sogar notwendig ist, um zukünftig ein gutes Leben zu haben. Climate Justice!